Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich, dass wir nun am Radio miteinander verbunden sind. In seinem Trauerspiel Egmont legt Johann Wolfgang von Goethe einer Person folgende Worte in den Mund: Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, langen und bangen in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Glücklich allein ist die Seele, die liebt. Oft schon wurden diese Zeilen zitiert, denn wer kennt dieses Gefühl nicht, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt? Und auch wer sein Leben im Glauben an Christus lebt, kennt diese Himmelstürze. Gerade war da noch die Bestärkung im Glauben, ein beeindruckendes Erlebnis oder die Erfahrung der Nähe Gottes. Und auf einen Schlag fällt man heraus aus dieser Hochzeit. Manchmal durch einen Schicksalsschlag, den Verlust eines geliebten Menschen, eine Krankheit. Manchmal aber auch scheinbar ohne äußeren Anlass. Und es beginnt dann eine Zeit des Zweifelns, in der der Mensch nach Gott sucht. Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen: Was bist du mir? Erbarme dich, dass ich sagen kann, was bin ich denn dir, dass du von mir Liebe verlangst, mir zürnst und mich bedrohst mit furchtbarem Herzensleid, wenn ich sie versage. Schon Augustinus litt also darunter, dass der Mensch Gott nie ganz begreifen kann. Und vor Augustinus fragten sich schon die Autoren des Alten Testaments, warum Gott sich vor den Menschen verbirgt. Eine Frage, die bis heute nicht beantwortet ist. Und obwohl auch wir sie nicht ganz lösen können, wollen wir uns in unserer Sendung nun damit beschäftigen. Leiden an der Unbegreiflichkeit Gottes ist das Thema dieser heutigen Sendung bei Radio Horeb. Dazu ist bei mir nun im Studio in München unser Referent Pater Emma Busse. Grüß Gott, Herr Pater Busse.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Pater Busse. Jetzt denkt sich sicher der eine oder andere eifrige Hörer, Pater Busse sitzt doch normalerweise in Essen. Ich glaube, das kann man so erklären, dass Sie seit September nun in München sind, und zwar als Familienseelsorger und Filialrektor der Schönstatt Patris im Schönstattzentrum München.
Genau, genau.
Und sind so Radio Horeb ein bisschen näher. Also herzlich willkommen in München. Ja, liebe Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Spiritualität auf Radio Horeb. Wir haben heute das Thema Leiden an der Unbegreiflichkeit Gottes. Pater Busse, ich darf Sie um Ihre Betrachtung bitten.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie zurückschauen, dann wird es vermutlich bei vielen von Ihnen Erinnerungen an wunderschöne Gottesdienste, an Gemeinschaftserlebnisse und vielleicht auch an Momente des Überwältigtseins von der Größe und Schönheit Gottes geben, sodass sie aus vollem Herzen singen konnten: Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich, o lass im Hause dein uns all geborgen sein. Jugendliche, die vom Weltjugendtag in Madrid zurückkamen, oder auch Pilger, die die Gottesdienste mit dem Papst in Etzelsbach oder Erfurt mitgefeiert hatten, erzählten begeistert von solchen Erlebnissen. Heute möchte ich aber von einer anderen Erfahrung reden, die auch zum Glauben dazu gehört: das Leiden an der Unbegreiflichkeit Gottes. Zeugnisse dieses Leidens finden wir schon in den Psalmen. Es ist also nicht erst eine Frage nach Dachau und Auschwitz, nach Gulag oder Somalia, sondern diese Frage ist so alt wie der Glaube selbst. Konkretisieren möchte ich diese Frage an dem Psalmvers 77, Vers 11. Da sagte ich mir: Das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Höchsten so anders handelt. So anders. Der Beter weiß um die Führung von Abraham. Er kennt die Befreiung aus Ägypten. Er ist vertraut mit den Texten über die Gottesoffenbarung am Sinai. Aber das, was er jetzt selber erlebt und erleidet, ist so ganz anders. Da ist kein Gott, der Wunder wirkt. Da ist kein Gott, der Nähe schenkt in einem beseligenden Gefühl des Einsseins mit ihm. Und das tut einfach nur weh. Zu dieser Not, die nicht näher beschrieben wird, kommt noch die Angst, ob das gegenwärtige Unheil vielleicht Ausdruck dafür ist, dass Gott mit dem Beter total unzufrieden ist. Stellen wir den Titelvers der heutigen Sendung einmal in den Gesamtzusammenhang des Psalms, und versuchen wir uns in die seelische Verfassung des Beters hineinzuversetzen. Im Psalm 77 heißt es: Am Tag meiner Not suche ich den Herrn, unablässig erhebe ich nachts meine Hände. Meine Seele lässt sich nicht trösten. Denke ich an Gott, muss ich seufzen. Sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. Du lässt mich nicht mehr schlafen, ich bin voll Unruhe und kann nicht reden. Ich sinne nach über die Tage von einst, ich will denken an längst vergangene Jahre. Mein Herz grübelt bei Nacht, ich sinne nach, es forscht mein Geist. Wird der Herr mich denn auf ewig verstoßen und mir niemals mehr gnädig sein? Hat seine Huld für immer ein Ende? Ist seine Verheißung aufgehoben für alle Zeiten? Hat Gott seine Gnade vergessen, im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das klingt dramatisch, eben weil die bange Frage aufkommt, ob denn die eigene Beziehung zu Gott irgendwie belastet ist. In einem anderen Psalm spüren wir auch das Leiden an der Wirklichkeit, aber darin bleibt es beim Leiden über das eigene verletzte Gerechtigkeitsgefühl. Es handelt sich um den Psalm 73. Darin heißt es: Ich aber, fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen. Denn ich habe mich über die Prahler ereifert, als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt, sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Herz läuft über von bösen Plänen. Sie höhnen und was sie sagen ist schlecht. Sie sind falsch und reden von oben herab. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. Sie sagen: Wie sollte Gott das merken? Wie kann der Höchste das wissen? Wahrhaftig, so sind die Frevler. Immer im Glück häufen sie Reichtum auf Reichtum. Umsonst hielt ich mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld. Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. Ich war töricht und ohne Verstand, war wie ein Stück Vieh vor dir. Hätte ich gesagt, ich will reden wie sie, dann hätte ich an deinen Kindern Verrat geübt. Da sann ich nach, um das zu begreifen. Es war eine Qual für mich. Sicher können viele von uns sich sofort mit diesem Text identifizieren, wenn wir im Radio hören, dass es auf der Erde mehr Menschen gibt, die an Übergewicht leiden, als Menschen, die chronisch Hunger leiden. Oder wenn wir in derselben Nachrichtensendung Bilder von rauschenden Festen der Reichen und Bilder von Menschen, die nicht das Nötigste zum Leben haben, sehen. In dieser Welt sind die Reichtümer, die für alle reichen würden, falsch verteilt. Und immer mehr sensible Menschen spüren diesen Skandal und finden sich nicht damit ab. An vorderster Front viele Christen, die sich für menschenwürdigere Lebensbedingungen ihrer Mitmenschen einsetzen. Das ist sozusagen die Sachebene des Problems, über das wir heute miteinander meditieren. Aber wenn wir an einen Gott glauben, der allgegenwärtig und allmächtig ist, dann bleibt diese Wirklichkeitswahrnehmung ja nicht allein in der Sachebene, sondern wirkt sich aus in die Beziehungsebene zwischen Gott und dem einzelnen Gläubigen. Gerade in der geistlichen Begleitung von Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten haben, oder von chronisch Kranken, oder von Angehörigen von Behinderten, ist das ein Dauerthema. Dann aber gibt es immer wieder Betroffene, die Ja sagen können zu der Wirklichkeit, wie sie nun einmal ist, und die gleichzeitig wieder an die Liebe Gottes glauben können. Es muss also einen Weg geben aus dem Zweifel, aus der Auflehnung, aus der Resignation. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf einen Unterschied aufmerksam machen, der entscheidend ist für den inneren Frieden, nämlich welche Bedeutung messe ich dieser Krankheit oder dieser Not zu? Ist es etwas, was unter keinen Umständen sein darf? Oder ist es etwas, was einfach irgendwie zu der Wirklichkeit, zu meiner Lebenswirklichkeit dazugehört? Dann hat sich an der Wirklichkeit nichts geändert, aber sie bekommt eine andere Bedeutung. Und erst beides zusammen, Wirklichkeit und Bedeutung, die ich hier beimesse, lässt mich noch einmal mit dem Herzen darauf reagieren. Und bei diesem Lebensvorgang, also welche Bedeutung messe ich gewissen Beobachtungen in mir und meiner Seele und in der äußeren Wirklichkeit zu, können uns die Heiligen und die heiligmäßigen Christen Helfer werden, insofern sie ihre seelischen Kämpfe und Etappen ihres geistlichen Weges mitgeteilt haben. Pater Kentenich, der Gründer der Schönstatt-Bewegung, schrieb nach seinen 3 Jahren KZ Dachau im Blick auf den Kampf, den Jakob mit Gott kämpfte. Wie Gott sich mit seiner ganzen Last auf Jakob warf, so lastet er mit der unergründlichen Unfassbarkeit, mit der er sich heute beim Schreiten durch die Zeit umgibt, auf begrenzenden Menschen, auf denkenden, aber, wie Pascal die Menschen nennt, schwankenden Rohren. Wie Jakob mit Gott die ganze Nacht hindurch bis zum frühen Morgen rang, so muss jeder schöpferische Gotteskämpfer die dunkle Nacht der geistigen Unklarheit und Unsicherheit wegen Sinn und Zweck der geheimnisvollen, rätselhaften Zeitgeschehnisse und Lebensnöte durchwandern. Er muss sich durch sittliche Schwächen und Hilflosigkeiten, durch religiöse Abgestumpftheiten durchringen zum Licht, zu geistiger Klarheit, zu religiöser Tiefe und sittlicher Kraft. Er muss mit Gott kämpfen, bis der Allweise und Allgütige sein Antlitz entschleiert, bis er ihn segnet mit dem Segen der Einsicht, der Sicherheit, des Wagemutes und der Sieghaftigkeit.
Spiritualität bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Leiden an der Unbegreiflichkeit Gottes. Unser Referent heute ist Pater Elmar Busse. Wir fahren nun fort im zweiten Teil seiner Betrachtung.
Pater Kentenich spricht in dem eben zitierten Abschnitt so, als ob es sich um eine allgemeine Gesetzmäßigkeit handelt, also dass es jeden Christen betrifft. Das möchte ich einmal dahingestellt sein lassen. Aber ich möchte es an einigen Beispielen konkretisieren. Da gibt es eine Begebenheit im Leben von Vinzenz von Paul. Um einen verzweifelten Professor von der Sorbonne vor dem Selbstmord zu bewahren, bittet er großherzig und wagemutig Gott darum, dass er das Leid des Zweifels auf sich nehmen darf. Gott nimmt dieses Bittgebet an, der Professor findet zum Glauben zurück, aber Vinzenz erlebt 2 schwere Jahre eigener Dunkelheit. Leo Weißmantel schildert in seiner Biografie die guten Werke des Herrn Vinzenz in dramatischer Breite diese Begebenheit. Ich möchte einen Auszug daraus bringen, wie der Professor Vinzenz förmlich anfleht. Regiert ein Gott im Himmel oder regiert diese Welt die Gier, Herr Vinzenz? Die Gier nach Thronen und Pfründen. Ich bin Lehrer der Gottesgelehrsamkeit. Es steht in überkommenen alten Lehrbüchern, dass ich lehren soll, Gott regiert die Welt. Bin ich ein wahrhaftiger, weiser Lehrer oder, Herr Vinzenz, bin ich ein Giftmischer, ein Lügenfabrikant? Denn ich blicke in die Welt und frage meinen Verstand, Herr Vinzenz, wer die Welt regiert. Finde ich doch keinen Gott. Finde nur die Habgier bei König und Edelmann, bei den Kardinälen und den Prälaten, bei den Äbten und bei den Klerikern insgesamt. Wer regiert die Welt? Ich lehre als Theologe an der Sorbonne die christliche Tugend der Armut und sie, die die Kirche Christi sein soll, und die Fleischwerdung dieser Lehre ist sie der Tugend der Armut, so wie Christus der Herr sie gelehrt hat, ein Gefäß, ein Haus? Vor Jahren, Herr Vinzenz, habe ich mir die Erlaubnis erbeten, dass ich das Brevier nicht mehr beten müsse, Tag für Tag, die heiligen Psalmen. Was sollen diese frommen Worte in meinem Mund, derweil die Augen sehen, wie die Welt voll Gestank der Lüge ist? Dann soll die Fäulnis auch in meinem Mund sein. Ich will die Welt nicht mehr belügen, aber das, war der Anfang nur, Herr Vinzenz. Ich bekenne euch, kaum vermag ich nur noch das Vaterunser zu beten. Noch jedes Wort, ach, schon das erste, Vater unser. Wo ist der Vater, wo ist er, der dieses Elend wendet? So lange ich lebe und die Welt betrachte, sehe ich, wie die Völker Frankreichs sich um ihren Glauben, wie sie sagen, würgen. Und die Hirten, die Gott in die Welt geschickt hat, sah ich nur nach Pfründen jagen. Das Schiff der Kirche ist ein Wrack, das streibt auf stürmischer See. Und jene, die es bestellt haben, die bestellt sind, es zu leiten und zu führen, überlassen es der Strömung der Zeit und zucken die Achseln. Was sollen wir machen? Es kann der Soldat, Herr Vinzenz, nur von der Ehre leben, der Priester nur von der Achtung, die er im Volk und vor sich selber hat. Der Soldat hat keine Ehre mehr, der Priester keine Achtung. Und ich, Herr Vinzenz, ich habe keinen Glauben mehr. Die Menschen haben mich darum gebracht. Er klammerte sich an Vinzenz. Es war gegen Abend. Die beiden schritten durch den Park der Königin. Die Dämmerung fiel herein. Vinzenz hatte den Fiebernden gehört, mit keinem Wort ihm widersprochen, ihn sich ausrasen lassen. Er hielt nur im Gehen seine Hände und streichelte sie manchmal. Da drängte sich der Armselige an Vinzenz ran und flehte ihn an. »Jetzt kommt die Nacht, Bruder Vinzenz, lass mich nicht allein!« »Wo finde ich, Herr Vinzenz, nur einen einzigen Menschen, der mich sieht in meinem Jammer und zu mir kommt und sagt, ich nehme es dir ab, ich nehme es dir ab!« Hat es Christ, der Herr, uns abgenommen? Hätte er es uns abgenommen, wäre es nicht mehr da, aber es ist noch da. Er lachte und griff dann mit wackelnden Händen nach dem Glas Wasser und verschüttete das Wasser auf dem Tisch hin und auf seinen Rock. Und was er im Glas hielt, trank er hinein und schlug das Glas schwer zurück auf den Tisch. Er stützte sich auf den Stuhl, reckte sich auf und tastete sich an das Fenster. Dort stand er zitternd. »Es ist Nacht«, sagte er. Da beugte sich Herr Vinzenz nieder und betete. Einmal riss der Kranke die Augen auf und starrte Herrn Vinzenz an. Was betete der? Dann schloss der Kranke wieder die Augen und horchte. Herr Vinzenz sprach leise, doch wie beschwörend. »O Gott im Himmel, Barmherziger, nimm dich dieses Armen an, errette ihn, Herr. Nimm du mich für ihn als Opfer an. Die dunklen Wolken, die durch seine Seele ziehen, treib, Herr, aus den Tälern, in denen er wohnt, her zu meiner Hütte. In meiner Stube, Herr, ist Raum. Vertreibe die bösen Geister, die ihm sein Haus zerstören, und sage ihnen, sie sollen wohnen hier bei mir, und rette ihn. Nimm du die Last, die jetzt auf seinen Schultern liegt, leg sie auf mich, ich biete mich dir an, auf das er wieder glaubt. Auch für ihn ist Christus, der Herr, den Opfertod gestorben. Aus dem Kranken kam ein leises Schluchzen. Vinzenz war aufgestanden und wieder ans Fenster getreten. Er sah hinaus in die Nacht. Er verbrachte die ganze Nacht kniend neben dem Bett des Kranken. Gegen Morgen gewahrte er, wie der Kranke hinter ihm sich vom Lager erhob, seine Kleider ordnete und hinweggehen wollte. Da stand der Vinzenz auf und nötigte ihn zu bleiben. Er ging dann aus dem Zimmer und sorgte für ein Frühstück. »Ich habe gut geschlafen«, sagte der Klärte. »Ich bin noch etwas müde, doch ich muss Böses erlebt haben in dieser Nacht. Ich danke euch. Es liegt hinter mir wie ein böser Traum, der mich viele Jahre gequält hat, dass ich schon etliche Male am Fenster gestanden bin, mich da hinabzustürzen, und jetzt... Wie wunderbar, mit einem Male ist es fort. Wie ist das nur gekommen? Derweil ich gestern noch die Welt voller Eiter und voller Fäulnis gesehen habe, sehe ich sie heute der Wunder Gottes voll. Das muss wohl an den Augen liegen. Sind die Augen voll Eiter, sehen sie alles eitrig. Sind die Augen gesund, sehen sie alles gesund. Was habt ihr mit mir gemacht diese Nacht, Herr Vinzenz?« Tatsächlich musste sich dann Vinzenz in den nächsten 2 Jahren mit denselben Glaubenszweifeln rumplagen, die er dem Priester und Professor abgenommen hatte. Sein geistlicher Begleiter Pierre Berulle riet ihm, er solle zu den Kranken gehen. Und tatsächlich, wenn er bei den Kranken war und sich um sie kümmerte, dann verließ ihn dieses Gefühl der Leere und der Nacht. Aber wenn er wieder allein war, dann überfiel es ihn mit Macht. In seiner Not schrieb er einmal auf ein Pergament: Ich glaube, glaube, glaube. Und er steckte dieses Pergament in seine Brusttasche in die Nähe seines Herzens. Jene, die den Herrn Vinzenz kannten, wunderten sich über seine Verwandlung. Sein Blick wurde unstet. Er irrte stundenlang durch die Fluren von Saint-Germain, bis er auf der Höhe eines Hügels stehen blieb und ins Land sah und sich besann, wie er hergekommen war. Dann stammelte er wie ein Verzweifelter: Ich glaube. Eines Nachts, als ihn die Zweifel wieder quälten, hörte er, wie einer seiner Mitbrüder das in Frankreich und Spanien sehr bekannte Lied des heiligen Johannes vom Kreuze sang, in dem es heißt: Wo verbirgst du dich, Geliebter? Den Trauten aufzuspüren will ich durchwandern jene Waldreviere. All die, ja, kann man sagen, süßen Lieder des heiligen Johannes vom Kreuz, die er so oftmals gehört und selber gesungen hatte, drangen an sein Ohr. Wieder so ein Auszug aus so einem Lied. Entdecke deine Nähe, du weißt, dass Liebeswehe nicht Heilung mag erlangen, als von des Liebstes Gegenwart und Wangen. Und meine ganze Seele, all meine Hab, ist seinem Dienst verschrieben. Nicht hüt ich mir die Herde, kein Amt ist mir geblieben, mein einziges Geschäft fortan ist Lieben. Vinzenz sank zurück, schleppte sich auf sein Bett und dann lag er dort. Er war denselben Weg gegangen. Wer hatte ihn geführt? Wie er dort lag, überkam ihm zum letzten Mal die Verzweiflung und er schrie: Herrgott, nimmst du mir die Zweifel aus meinem Herzen und hetzen mich die bösen Geister nicht zu Tode, will ich fortan nach nichts anderem mehr trachten, als zu den Gequälten der Erde zu gehen, als dein dienender Knecht, zu den Hungernden zu gehen mit deinem Brot, zu den Nackten zu gehen mit deinem Kleid, zu den Gefangenen sie herauszureißen aus der Gefangenschaft der Erde und sie hinzuführen in die Freiheit deines Reiches. Dies schwöre ich dir bis zum Ende. Es überkam ihn ein namenloser Hunger nach der Eucharistie. Da traf an sein Ohr wieder jenes Lied, die dunkle Nacht der Seele. Und er spürte, wie ein Arm göttlichen Erbarmens ihn in sich einschloss. Seine Hand tastete nach dem eigenen Herzen. Dort raschelte der Zettel, auf dem geschrieben stand: Ich glaube, glaube, glaube. Des anderen Morgens erwachte Vinzenz und war genesen. Es ist verblüffend, welche Parallelen es zwischen Vinzenz von Paul und Mutter Teresa von Kalkutta gibt. Auch sie litt jahrelang an dieser Trockenheit, an der Dunkelheit. Als 2007 ihre Briefe und Aufzeichnungen herauskamen, unter dem etwas reißerischen Titel »Die geheimen Aufzeichnungen der Heiligen von Kalkutta«, da waren viele überrascht, dass diese kleine, energische, erfolgreiche und häufig lächelnde Ordensgründerin in ihrem Innern solche Kämpfe zu kämpfen hatte. Auch von ihr möchte ich einen kleinen Auszug vorstellen. Ich zitiere sowohl aus ihrem Brief an Erzbischof Perrier, ihren Seelenführer, sowie aus dem Kommentar des Herausgebers der Briefe. Und Teresa schreibt: Sie werden sehr erfreut sein zu hören, dass ich an dem Tag, an dem Sie Ihre heilige Messe für die Seele unseres heiligen Vaters in der Kathedrale aufopferten, zu ihm betete und um einen Beweis dafür bat, dass Gott mit der Kongregation zufrieden sei. Zu diesem Zeitpunkt verschwand diese lange Dunkelheit, dieser Schmerz der Verlorenheit, der Einsamkeit, dieses seltsame Leiden der letzten 10 Jahre. Heute ist meine Seele mit Liebe, mit unsagbarer Freude erfüllt, mit einer ungebrochenen Einheit der Liebe. Bitte danken Sie Gott mit mir und für mich. Und weiter schreibt sie in dem Brief: Unser Herr meint, es sei besser für mich, im Tunnel zu sein. So ist er also wieder gegangen und hat mich allein gelassen. Für den Monat der Liebe, den er mir schenkte, danke ich ihm. bitten Sie unsere Frau, mich nah bei ihr zu halten, dass ich den Weg in der Dunkelheit nicht verfehle. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf mich wirken diese Zeugnisse in doppelter Weise. Einerseits trösten sie mich, wenn ich selber mit Zweifeln kämpfe, und ich darf mir sagen, auch für diese Großen in der Kirche gab es solche Phasen. Andererseits bekomme ich auch eine Gänsehaut, wenn ich den Grad der Selbstlosigkeit dieser Gottesliebe zu erahnen versuche. Denn am Anfang des geistlichen Weges lockt Gott unsere Seele mit intensiven Gefühlen. Das tut so gut, dass wir einen Atheisten nur bemitleiden können, weil er davon keine Ahnung haben kann. Aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich mir eingestehen, ich weiß eigentlich nicht, ob ich Gott liebe und Zeit mit ihm im Gebet verbringe wegen der schönen Gefühle, die er als Begleitumstände schenkt, oder ob ich Gott liebe um seiner selbst willen. Zeiten der Trockenheit, der Dunkelheit sind also immer auch eine Chance, in der Selbstlosigkeit der Liebe zu Gott zu wachsen. Ich weiß es von mir selber und ich kenne es aus vielen Gesprächen, die Gefahr, dass man diese Trockenheit falsch deutet nach dem Motto, ich kann nicht mehr so gut beten, also lasse ich es sein, diese Gefahr ist immer gegeben. Und heutzutage kommt noch hinzu, wenn Gott uns nicht tröstet und erfüllt, dann haben wir heute viele Möglichkeiten, die innere Leere mit allem Möglichen zu füllen. Informationen, Musik, eine ständige Lärmkulisse. Da gehört schon eine ganze Portion Disziplin dazu, diese Leere auszuhalten. Es mag auch damit zusammenhängen, was für ein seelischer Typ man ist. Von dem seligen Kardinal von Galen wissen wir, dass er den Glauben als feste, unerschütterliche Sicherheit kannte. Mit dem Buch Ungewissheit und Wagnis, das 1937 von Peter Wust herausgegeben wurde, konnte er nicht viel anfangen. Wir merken, Gott ist sehr erfinderisch, wie er Menschen führt und welchen Charakter die jeweilige Liebesgeschichte eines Menschen mit seinem Gott bekommt. Worum es mir in der heutigen Sendung geht, ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie vielleicht auch gerade oder seit längerem in diesem Tunnel stecken, einfach ermutigen, weiterzugehen. Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Zum Schluss möchte ich noch einen Briefausschnitt von Pater Kentenich vorstellen. Gott ist ein Gott des Lebens, wo er brechen und zerbrechen, wo er untergehen, wo er sterben lässt, da will er neues Leben schaffen. So muss das Saatkorn erst sterben, es muss untergehen, dann bringt es viele Frucht. Legen wir diesen Maßstab an die heutige Zeit an, lassen wir die furchtbaren Trümmer, die schrecklichen Verheerungen auf uns wirken, die uns allenthalben in der physischen, in der moralischen, in der geistigen Ordnung begegnen, so möchten wir den Atem anhalten. Transitus Domini est, Vorübergang des Herrn ist. Es muss eine herrliche neue Welt sein, die aus diesem gewaltigen Sterben erstehen lassen. Es muss eine wundersame Ordnung sein, die aus den Katastrophen und Ruinen neu gestalten will.
Danke, Pater Busse, für diesen Impuls. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Spiritualität bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Leiden an der Unbegreiflichkeit Gottes. Wir haben eben den Impuls mit Pater Elmar Busse gehört und haben jetzt auch schon eine erste Hörerin in der Leitung, und zwar Frau Götzen aus Düsseldorf. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Guten Tag, Pater Busse. Heute ist eigentlich mein Hochzeitstag. Heute vor 15 Jahren habe ich aufgrund eines Tipps meines geistlichen Begleiters mir ein Ringelchen gekauft und habe meinen Namen eingravieren lassen, den Namen von Jesus natürlich. Das war einen Tag lang in der Monstranz. In der Pfarrei damals war an dem Tag ewiges Gebet, heute auch noch. Und abends bekam ich den Ring und ich richtig mit Blumenstrauß und roten Wangen und ganz aufgeregt und voller Freude trage den Ring seither. Ich bin also Rollstuhlfahrer nach Rheuma und habe auch zusehends sehe ich weniger. Ich kann sagen, seit dem Tag der Trauung ist es zunächst noch etwas, noch nicht so gravierend, aber jetzt in den letzten 2 Jahren stürmisch bergab gegangen. Man kann wirklich sagen, also ich kann hier nicht bleiben im elterlichen Hause, die Finanzen gehen zu Ende. Ein Heim ist für mich ein entsetzlicher Gedanke und eigentlich ist der Dank für die Hochzeit, sagen wir mal ganz platt, für mich ein Bräutigam, der es ziemlich eigentlich, um nicht zu sagen, grantig mit seiner Braut meint. Und heute, als jemand in der Kirche das bemerkt hatte mit dem Ring und sagte, ach wie schön, eine Hochzeit mit Jesus, da meinte meine Freundin, machen Sie es bloß nicht, da kriegen Sie eins drüber. Das passt jetzt so zu der Geschichte mit dem, oder zu der Erfahrung mit dem heiligen Vinzenz und dem Priester. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig und das wollte ich nur einfach so als Zeugnis geben. Ich weiß auch nicht, wie es mit mir weitergeht. Ich trage den Ring gerne, ich behaupte immer noch, dass Gott in die Weite führt und hoffe es. Und für mich bleibt der Hochzeitsspruch Hosea 2,21. Jesus, ich traue mich dir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht.
Ja, Frau Götzen, da sage ich vielen herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Und ich glaube, man darf Ihnen trotzdem einen ja, sehr schönen und gesegneten Hochzeitstag wünschen heute.
Dankeschön, Frau Kick.
Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Ja, Pater Busse, da kurz dazwischen. Frau Götzen hat es jetzt erzählt, es wird irgendwie immer dunkler. Was kann man denn da tun?
Gut, es gibt ja diesen überlieferten Dialog bei der Therese von Avila, wo sie sich auch mal bei Gott beklagte, dass es ihr so schlecht ging. Und sie meint, und Christus gab ihr zu verstehen, ich habe damals die geliebt, die mich gekreuzigt haben und kreuzige die, die mich lieben. Worauf die schlagfertige Theresa ihm antwortete, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass du so wenige Freunde hast. Also ich glaube schon, dass das, ja aus welchen Gründen auch immer, unsere Welt halt doch eine Kreuzesordnung hat. Und Paulus sagt ja schon mal, wer sich auf Christus einlässt, wird auch in sein Schicksal ein Stück hineingezogen. Also das gehört irgendwo dazu. Und gleichzeitig erlebe ich immer wieder, dass auch Menschen, so wie Sie, Frau Götzens, auch sagen, und trotzdem möchte ich diese Gemeinschaft nicht missen. Sagen wir sehr häufiger, vielleicht nicht ganz so dramatisch, erlebt man es ja manchmal, wenn Kinder, kleine Kinder nachts schreien, dann sagen vielleicht auch Kinderlose, also das Theater möchte ich nicht haben. Und die Eltern sagen, ja, aber ich möchte trotzdem unser Kleines nicht missen. Also da ist immer so dieses, ja, was kann ich aus Liebe tun? Wie macht das mein Leben reich, auch wenn es eine Last darstellt? Und dieses eigenartige Spiel von Belastung und gleichzeitig aber auch ja, Nähe, und das tue ich für dich, das hat nochmal eine eigene interessante Dynamik in der Seele.
Ja, Spiritualität bei Radio Horeb. Wir reden heute über das Thema Leiden an der Unbegreiflichkeit Gottes. Wir haben jetzt eine zweite Hörerin in der Leitung, und zwar Frau Hohmann aus Braunfels. Guten Tag.
Guten Tag. Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für den Vortrag, den ich leider nicht ganz gehört habe. Habe mich erst so im letzten Drittel eingeschaltet. Und er hat mir einfach jetzt auch neue Perspektiven eröffnet. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich einen recht festen Glauben gehabt und bin nun schon älter. Und ich merke mit zunehmendem Alter, dass immer mehr Zweifel auch kommen. Also ganz gravierende auch Zweifel an der Eucharistie und an vielen, vielen Dingen. Und dass oft diese Dunkelheit eintritt oder diese Ratlosigkeit. Sollst du überhaupt beten? Sollst du überhaupt weiter beten? Sollst du weiter eucharistische Anbetung halten? All diese Fragen. Und da hat mir jetzt die Antwort sehr, sehr gut getan und geholfen. Sicher weiß man das, aber man muss es auch nochmal gesagt bekommen. Da kannst du deine Liebe wirklich beweisen, dass sie echt ist, wenn du das durchhältst, wenn du aushältst. Und allein für diesen Satz, der ist mir zu tief eingegangen, möchte ich mich nochmal sehr herzlich bedanken.
Ja, Frau Hohmann, herzlichen Dank auch jetzt nochmal für Ihr Zeugnis. Wir werden dann weitermachen mit der nächsten Hörerin. Und zwar ist das Frau Schuster aus Bamberg. Guten Tag, Frau Schuster.
Grüß Gott. Ich wollte auch ein Zeugnis geben. Und zwar, grüß Gott, Pater Busse, wir kennen uns ja. Ich habe vor viele Jahre an Depressionen gelitten. Und da waren auch unauslotbare Tiefen dabei. Und eine Wahrnehmung hat sich immer durchgezogen und das war: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Wort Jesu habe ich mich wiederfinden können. Und in der Tiefe meines Seins wusste ich, also das war nicht ein Wissen des Empfindens, sondern einfach Glauben, er ist da, weil er diese Tiefen durchschritten hat. Und ja, so bin ich da durchgekommen. Und heute geht es mir gut. Und es ist ja gibt nur noch kleine Einschnitte. Und da kann ich nur sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war mein Zeugnis.
Ja, Frau Schuster, herzlichen Dank auch für Ihr Zeugnis und wir wünschen Ihnen natürlich auch alles Gute auf Ihrem weiteren Weg.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Ja, Pater Busse, jetzt hatten wir Anrufe von Hörerinnen, die ja gesagt haben, sie kamen da durch. Und es ist ein Thema, glaube ich, das auch sehr persönlich ist, also wo man denkt, da muss ich selber durch, das muss ich irgendwie ganz allein mit mir ausmachen. Ist das denn so? Muss ich da wirklich ganz allein durch?
Ich glaube, es bringt schon mal ganz viel, wenn man jemanden findet, mit dem man darüber reden kann. Und dann einfach im Reden vielleicht auch zu erleben, ich bin nicht irgendwie verrückt oder ich bin nicht komisch oder das darf eigentlich nicht sein, sondern dort einfach zu merken, das geht anderen auch so. Es gibt ja da im Neuen Testament dieses wunderbare Stoßgebet, wo der Vater zu Jesus dann sagt, im Blick auf seinen Jungen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dieses eigenartige Helldunkel spielt immer eine Rolle mit. Und auch von Mutter Teresa wissen wir es, auch wenn sie sonst darüber nicht geredet hat, aber gegenüber ihrem geistlichen Begleiter fand sie es doch sehr hilfreich, auch mal über ihre Nöte sprechen zu können. Und deshalb kann ich einfach nur raten, dass jeder, der so da in so einem Tunnel steckt, ruhig auch sucht, ob er jemanden findet, mit dem er darüber sich austauschen kann. Manche Bibelrunden auf Pfarreiebene haben eigentlich dieses ehrfürchtige, offene Klima, wo es dann keine Tabus gibt. Und da finde ich dann, ist der Raum für den Austausch da. Und ansonsten glaube ich schon, ist jeder Seelsorger auch gern bereit, jemanden in dieser Not zu begleiten und nicht mit irgendwelchen frommen Parolen abzuspeisen.
Ja, Spiritualität bei Radio Horeb. Wir unterhalten uns gerade mit Pater Elmar Busse über das Thema Leiden an der Unbegreiflichkeit Gottes. Pater Busse, Sie haben jetzt in Ihrem Impuls einige Beispiele genannt, also der heilige Vinzenz von Paul, die selige Mutter Teresa von Kalkutta. Jetzt sind die ja heilig, selig. Also das sind schon ja sehr herausragende Personen auch im Glauben. Also, dass die da durchkamen, ist einem schon irgendwie klar, weil man denkt sich, die müssen von Gott ja mit einer besonderen Gabe ausgestattet sein. Auch da denke ich mir, naja, also ich so als normaler Gläubiger, ich habe vielleicht mal so ein, wie man es heute sagt, so ein Down, also mir geht es halt auch mal nicht so gut. Aber dass es dann wirklich so schlimm ist, kann mir das auch passieren? Muss ich dann wirklich sagen, ja, das schickt mir Gott jetzt? Oder ist es nicht eher meine Stimmung, die halt gerade nicht so gut ist?
Gut, wie viel Chemie der Botenstoffe im Gehirn damit eine Rolle spielen, da sind die Gehirnforscher jetzt zurzeit am Suchen, was jetzt welche Gefühle auslöst, was Depressionen auslöst. Und doch merke ich immer wieder, dass jetzt Gefühle, Gedanken und Willensentscheidungen doch ein eigenartiges Kräftespiel darstellen. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Gefühle sind wie die Orgel und ich kann singen ohne Orgel, ich kann singen mit Orgel Und ich habe das auch mal bei einem Gottesdienst erlebt, wo dann der lautstarke Pfarrer gegen die Orgel gesungen hat, also ein anderes Lied durchgezogen hat und der Organist irgendwann abgebrochen hat. Und klar, wir leben in einer Zeit, die das Gefühlsmäßige sehr stark betont, sicherlich auch im Pendelschlag zu einer sehr verkopften Form der Glaubensvermittlung und auch der Erziehung in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Aber wir müssen halt auch aufpassen, dass Gefühle manchmal dann auch, wenn ich die zu sehr bewerte, ja auch eine Form von Launenhaftigkeit dann mit sich bringen. Also ich kann nicht im Namen der Echtheit nur sagen, die Gefühle sind das Primäre. Es wäre irgendwo auch, sozusagen der Menschenwürde nicht ganz gerecht. Wir glauben nach wie vor und teilen eigentlich diese Sicht des Menschen auch mit anderen, die ein humanistisches Weltbild vertreten, wo sagen, eigentlich der Kern der Persönlichkeit ist der Ort, wo man wirklich Ich sagt, wo man Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen auch durchkämpft. Und das ist natürlich die Frage, wenn ich nichts empfinde, ist das jetzt das Letzte? Oder kann ich einfach sagen, ja, das Gefühle kommen, Gefühle gehen, aber ich stehe zu Entscheidungen. Das geht ja bei allen persönlichen Beziehungen so. Das ist ja nicht nur in der persönlichen Beziehung zu Gott so, sondern auch zwischen Menschen. Wenn jemand, der für seinen Ehepartner nichts mehr findet, dann sagt, trennen wir uns doch, ehe wir anfangen, uns zu hassen, dann überbewertet er sein Gefühl. Und neulich sagte mal eine Ehefrau, eigentlich die Ehe fängt erst dann an, wenn man in der Versuchung ist, davonzulaufen und dann die Entscheidung vom Traualtar erneuert. Also ganz bewusst sagt, nein, ich mache das. Und da merken wir, es spielt auch irgendwo, ich sag's mal, auch ein heiliger Trotz eine Rolle mit. Also Mutter Teresa war nicht umsonst so eine auch energische Frau. Und auch von Vinzenz von Paul, wenn man mal allein die Arbeitslast, die er geleistet hat, sich anschaut, das war ein energischer. Und deshalb glaube ich, ist immer wichtig, dass man auch mit seinen Gefühlen und mit seiner Gefühllosigkeit kämpft und nicht sagt, das ist eigentlich mein innerstes Ich.
Ja, jetzt hat uns noch ein Hörer erreicht, Herr Joos aus Braunreuth. Guten Tag, Herr Joos.
Guten Tag. Mein Name ist Joos. Wir sind aus Russland ausgewandert, haben mit der Mutter ein Haus gebaut in Kasachstan. Dann war das alles unerträglich, Schlägereien, Sauferei in der Arbeit, unmögliche Schikanen, weil man Deutscher ist, weil man Gläubiger ist, weil man nicht dahin passt. Und die Frau Getzen hat jetzt angerufen, hat geklagt, dass da sie muss ihr Haus verlassen. Dann aus Kasachstan sind wir halt von den ganzen Strapazen Kasachstans, das schlechte Wetter, das schlechte Versorgung mit Lebensmitteln und das Ganze sind wir dann nach Estland gezogen. Dort angefangen, Haus gebaut, Bauarbeiter, 6 Jahre im höchsten Dreck und dann mit viel Strapazen und viel psychischen Ausreisewilligkeit, so viel Schikanen, Polizei, KGB, Tag und Nacht keine Ruhe, ausgerufen, fast verhaftet, fast eingepflanzt ins Gefängnis und so. Ich möchte sagen, dass die Frau Getzen hat ein Haus und man könnte vielleicht, ich weiß, ich will nicht keinem da was vorschlagen, aber das kann man verkaufen und sich, sie ist, wie ich verstanden habe, behindert oder keine Ahnung. Aber das ist ja nicht alles, das Haus, gell? Wir haben dann das Haus stehen lassen praktisch, ja, verkauft und mit 3-4 Koffer sind wir dann weggezogen mit 2 Kindern. Und wir waren heilfroh, mit der Haut davongekommen zu sein.
Ja, ja, Herr Joos, danke für Ihren Anruf und danke auch für Ihre Geschichte. Ich glaube, daran sieht man auch sehr gut, dass einfach
die Situation eines jeden Menschen eine andere ist und dass man durch seine Situation einfach, glaube ich, so gut wie möglich dann Gott wiederfinden muss, auch wenn es ja einfach unbegreiflich ist manchmal. Danke, Herr Joos, und Ihnen alles Gute. Wir haben jetzt einen weiteren Hörer, und zwar Herr Friebe. Guten Tag, Herr Friebe.
Guten Tag. Leiden an Gott. Das ist, glaube ich, ein Thema, das ich alle Tage unter meinen Mitmenschen finde und ich mich selber dazu gehöre viele. Ohne allerdings Ärzte und Therapien und das in Anspruch zu nehmen. Aber mich mühselig durch das Leben kämpfe. Und wenn Beispiele kommen, dann sind das Beispiele von Heiligen, von Seligen, von großen Leuten, begabt, mit viel Fähigkeiten, die Gott auch gebrauchen kann. Und es ist schön, dass Gott auch solche Menschen dann gerade als Vorbilder aufstellen kann. Aber ich denke an dieses Fußvolk, das wirklich leidet, von einer Klinik in die andere geht und nicht gesund wird. Und ich spüre dann, dass irgendetwas in ihrem Leben ist, was sie selber nicht ändern können und wo Gott ihnen auch nicht hilft und bis zu ihrem Lebensende dann irgendwo vielleicht in der Klinik bleiben. Das ist für mich ein so schwerer, nachvollziehbarer Gedanke. Mhm. Dabei muss ich allerdings sagen, dass mir auch gerade durch Sendungen in den letzten Tagen deutlich geworden ist, dass Gott im Grunde genommen uns nahe ist, dass die Wahrheit etwas ist, was uns näher bringt, dass wir uns in der Wahrheit auch Gott nähern können und er an uns auch stärker handeln kann. Und das, weil er eben vom Anfang an unseres Seins bei uns ist, wir eigentlich auch eine Nähe haben und ihn jetzt als, nein, es ist kein Ersatz, er ist mehr als ein Ersatz, wirklich als Partner empfinden dürfen. Und ich möchte mich bedanken für die Sendungen, die mich dahin geführt haben und gewissermaßen jetzt ein bisschen an den Rand dieses Elends geführt haben, weil wir Gott auch in diesem äußeren Elend finden dürfen und weil ich spüre, dass er bei uns ist, auch in dieser Verlassenheit, in dieser Not, in dieser Ausweglosigkeit, die von Kindheit an schon rühren kann, weil möglicherweise nur gewisse Stoffe, weil die Umwelt eben so unfreundlich und menschenunfreundlich war, nicht hergestellt werden konnten im eigenen Körper. Und auch damit auch eine Freude zum Leben, eine Bejahung zum Leben nur so schwer oder gar nicht möglich ist. Mhm. Doch, das war eigentlich meine Frage. Leiden an Gott der vielen, vielen Menschen, die eben, den ich auch, wie gesagt, alle Tage begegne, nicht? Die Gott nicht finden können.
Ja, Herr Friebe, herzlichen Dank für Ihren Anruf, auch für das Zeugnis, das Sie gegeben haben. Pater Busse?
Gut, klar, mir geht es relativ gut, ich bin gesund, aber ich habe eben auch Menschen erlebt, die in dieser Behinderung, in diesem Leid geglaubt haben. Und um des Glaubens dieser Kranken willen, glaube ich auch, wir sind es diesen Kranken, die zum Fußvolk, wie Sie das so schön umschrieben haben, gehören und die manchmal eine Tapferkeit in den Tag legen, die darin besteht, dass sie jeden Tag mehrmals Ja zu diesem Leben, wie es ist, sagen, dass um des Glaubens dieser Menschen willen auch dann ehrfürchtig sagen müssen, ja, ich glaube, helf meinem Unglauben, auch wenn ich deine Pläne, Gott, nie ganz durchdringen kann. Also das war mir schon wichtig, diesen Glauben derer, die es selbst erwischt hat. Und wo ich auch den Eindruck habe, Kreuz tragen und Kraft zum Kreuz tragen, irgendwie schenkt das Gott auch in einer gewissen Korrelation. Und diese Ehrfurcht vor denen, die dann trotzdem glauben, hilft mir dann auch Ja zu sagen.
Ja. Pater Busse, herzlichen Dank für diese Antwort. Herr Friebe, ich hoffe, Ihre Frage ist jetzt zumindest teilweise beantwortet. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Auf Wiederhören.
Bitte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt leider am Ende der Sendung angelangt. Ich sehe, das Telefon blinkt noch, aber ich möchte Sie einfach um Verständnis bitten, dass wir jetzt leider an dieser Stelle aufhören müssen. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie eingeschaltet haben zur Spiritualität. Wir haben uns heute unterhalten über das Thema Leiden an der Unbegreiflichkeit Gottes. Unser Referent war Pater Elmar Busse. Pater Busse, herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung nochmals hören möchten, wenn Sie jetzt einen Teil verpasst haben oder wenn Sie diese Sendung vielleicht auf CD bestellen möchten, dann können Sie sich an unseren Hörerservice wenden, der unter den üblichen Bürozeiten zu erreichen ist. Die Telefonnummer unseres Hörerservice ist die 08323 9675110. Sie finden diese Telefonnummer auch auf den Flyern von Radio Horeb und auf unserer Internetseite. Mit dem Ende der Sendung, ganz am Schluss wollen wir den Segen stellen, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Regina Frei. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Und Pater Busse, ich möchte Sie jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, der treuen Gefährtin Jesu bis unter das Kreuz, auf die Fürsprache des heiligen Vinzenz von Paul und der seligen Mutter Teresa, segne sie alle und stärke sie in ihrem Glauben und in der Bejahung des Lebens, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.